für mich ist es eigentlich immer eine relativ angenehme Sache, wenn Lars, wie in dem Fall, auf Reisen ist und in irgendwelchen utopischen Regionen, wo es kein Internet gibt, also ich ihn auch nicht erreichen kann, dann habe ich immer die Möglichkeit, die Chance, mir extrem interessante Gäste einzuladen. Und einer steht jetzt schon fast über ein Jahr auf meinem Wunschzettel und ich freue mich wahnsinnig, dass er sich die Zeit genommen hat. Es war, glaube ich, einer der viel beschäftigsten Menschen derzeit im Augenblick, aus dem fernen Düsseldorf. Also so von Fluss zu Fluss, hallo, von Elbe zu Rhein. Toni!
Ja, was geht, Silvio?
Hey, Wahnsinn. Schön, dass wir uns so endlich mal zusammenfinden. Wir sprechen uns ohnehin viel zu selten.
Stimmt.
Und du bist ja eigentlich so in der Weinszene eine richtige Kultfigur geworden. Also das ja eigentlich schon mit deinem Restaurant, was du mal hattest in Düsseldorf, Die Wein. Ja. Genau. Seit 4-5 Jahren ist es leider geschlossen. 10 Jahre warst du aktiv und warst eine der Weinbars in Deutschland schlechthin. Auch in der Zeit entstanden, als Weinbars eigentlich noch gar kein Thema weiter waren.
Mhm. Auf jeden Fall, ja, das war so ein bisschen seiner Zeit voraus, ohne das jetzt groß hypen zu wollen. Aber wir haben es nicht geschlossen, sondern verkauft in 2017,
okay.
Weil das leidige Thema Personal schon damals anfing. Das war eigentlich ultra traurig. Wobei im Nachhinein, wenn ich mir das jetzt so angucke, war es Verkaufen oder Absprung von der Front im richtigen Moment zu finden. Ja, also im besten Moment sich zu lösen, den verpasst man in der Regel. Und da haben die Umstände quasi das hergestellt. Also ich bin da eigentlich mega happy. Gute Zeit war es damals, wirklich. Mhm. Und wilde Zeit auch, aber jetzt auch gut und auch wild.
Die Welt war traurig, als mit einmal, dass die Wein in der Form nicht mehr existent war. Und witzigerweise, und ich möchte keinem zu nahe treten, hört man auch nicht mehr so viel von. Also auch eine Weinbar liebt von der Person oder liebt von den Leuten, die das bespielen und dies eben auch so ein bisschen nach außen tragen können. Du warst ja auch weiterführend deiner Zeit voraus, also dann eben auch mit einem, ich glaube, neuen Konzept, was du so ein bisschen begleitet und bespielt hast, am Karlsplatz, Konzept Riesling. Mhm. Ich glaube, da bist du auch hin und wieder noch zugegen, oder?
Nee, da bin ich nur noch als Gast. Okay. Das Ding habe ich auch mitbegleitet, 3 Jahre lang begleitet, aber war auch 1-2 Mal die Woche auf jeden Fall vor Ort und konnte auch noch da so mein, Wein wird oder Ausschank weiter mitmachen und eigentlich so meine Gäste noch treffen, ja, und die konnten mich auch treffen. Hm. Und es war echt eine sehr gute Zeit, ich konnte da viel mitgestalten jetzt Konzept Riesling fliegt richtig, ja, also echt, ich bin auch mega happy für die Boys, dass das so gut läuft und bin auch echt gerne als Gast da.
Ja, letztlich auch, was du gerade sagtest, als Ansprechpartner für die Gäste, man ist ja, wenn man Sommelier ist, in gewisser Weise Vertrauensperson oder Wegbegleiter jemand, der sehr tief manchmal auch Einblick in das Leben der Gäste hat. Und da ist es schade, wenn man so von heute auf morgen wegbricht. Ich habe das bei einigen Kollegen erleben können. Da finde ich es eigentlich super, super cool, dass du da nach wie vor dann vor Ort und als Ansprechpartner weiter fungiert hast. Aber du warst ja dann wiederum deiner Zeit voraus, weil du dich sozial und medial wahnsinnig engagiert hast und das in einer Zeit, wo es in der Weinbranche selber eigentlich fast noch gar kein Thema war mit Ex-Tony oder mit wie heißt du eigentlich?
Ja, ich heiße nach wie vor Tony Askitis, aber das Format oder die Marke, I don't know, wie wir das nennen sollen, heißt Hashtag AskTony. Das ist ja ein witziges Wortspiel zwischen meinem Vor- und Nachnamen. Und du hast recht, manche Kollegen waren dann weg. Und das ist auch sehr traurig, es fehlt auch einem. Ich glaube, wenn du irgendwie Gastgeber auf dem Herzen stehen hast, ja, dann bist du das einfach. Und mir hat es auch gefehlt. Ja, ich muss da sagen, nicht mehr den Leuten quasi, also Classic Sommelier da sein, den Leuten Wein zu empfehlen und so weiter und so fort. Habe es aber dann, wie du ja gerade schon gesagt hast, auf Ask Tony gemacht, anders als früher natürlich im Restaurant. Aber ich hatte immer denselben Geist, ja. Also ich hatte immer es ein bisschen anders gemacht als der ein oder andere Kollege, zumindest in meinen Anfängen. Das war ja schon so, dass die Weinwelt generell irgendwie so ein dickes Wein oder sagen wir mal ein dickes Mauerwerk um das Thema Wein irgendwie geschafft hat. Zu bauen, ja, und hat keinen Eingang gelassen. Das fand ich damals schon immer so schade und blöd. Und dann habe ich gesagt, ich mache anders. Also auch in meinem Restaurant habe ich die Leute da abgeholt, wo sie waren, oder zumindest habe ich es versucht. Und habe das dann auf Hashtag AskTony auch gemacht, wobei ich mich dann relativ schnell orientiert habe zu den Leuten, die wirklich Pain haben, also die Probleme haben, da Eingang zu finden, und habe gesagt, okay, ich mache jetzt was für Wein-Rookies, für Anfänger oder wie auch immer die heißen sollen. Ich glaube, es ist klar, was gemeint ist, damit die Eingang in unsere komplexe Welt finden. Ja. Mhm. Und ja, macht auch viel Spaß. Und boah, das war jetzt schon, wir in 2020 sind, ist echt crazy, muss ich sagen.
Also ohne Frage, ich glaube, was dich so wirklich auszeichnet, ist, dass du es beibehalten hast, oder dass du die Bodenhaftung nicht verloren hast. Ich meine, du bist ja in gewisser Weise schon eine Kultfigur geworden. Das klingt immer so ein bisschen fast übertrieben, aber allein jetzt bei oder in 2021 wurdest du als einer der 25 wichtigsten Weinpersönlichkeiten von der Zeitschrift Vinum ausgezeichnet. Und da sind teilweise Branchengrößen mit dabei, die unbeschreiblich berühmt eigentlich in dem Sinne sind. Und du schießt da so von der anderen Seite, von der ganz modernen und von der ganz greifbaren Seite richtig rein, weil dich jeder ansprechen kann über die sozialen Medien, was ja, glaube ich, ein Riesenvorteil ist, was aber auch, glaube ich, richtig Arbeit ist, oder? Also das ist ja so ein Bereich, den jemand, der sagt, hey, ich möchte jetzt so gerne irgendwie Insta machen, ich möchte gerne irgendwie Facebook bespielen, da merkt man erst, wie viel Arbeit das eigentlich ist und bedeutet. Also es ist nicht einfach nur mal schnell irgendwie, keine Ahnung, auf dem Klo ein paar Posts zu schießen.
Ja, aber auf dem Klo passiert eine Menge. Also man muss sagen, ja, du hast vollkommen recht, ja, das ist unheimlich viel Arbeit, ja, also mehrere Stunden am Tag. Wobei ich sagen muss, Gastronomie, und du kennst das Spiel, ja, ist ja auch mehrere Stunden, also unnormal viele Stunden gegenüber andere Berufe. Und ich habe das Restaurant dann verkauft, wie gesagt, und ein Restaurant oder die Weinbar früher, ne, das war ja schon auch mein Hafen. Die Leute konnten mich finden. Ja, jeder, wer in Düsseldorf vorbeigekommen ist, hat mich dann auch besucht, auch von den Kollegen, ja. Und jetzt habe ich halt, also das war dann wie so ein Hafen, ja, und mein Hafen ist dann dieser Social Media Kanal geworden, und da kann man mich jetzt halt finden. Und der braucht halt auch Pflege und muss gefüllt werden, ähnlich wie ein anderes, vielleicht wie ein Ladenlokal, so ähnlich, ja. Und ich werde auch nie vergessen, ich habe mich sehr schwer damit getan, das Restaurant auch zu verkaufen. Ja, das war nicht so einfach, dass ich gesagt habe, hep, let's go, ja. Wie gesagt, die Umstände, dass wir dann kein Personal mehr gefunden haben, oder vielleicht kurz erklärt, der Partner, ich hatte einen Partner mit da drin, der ist der Koch gewesen, und dann wurde das immer kleinteiliger. Dann habe ich gesagt, immer, ich will so ein bisschen back to the roots, verständlichere Sachen machen. Dann sagt er, ja, ich habe die und die Idee. Dann habe ich gesagt, pass auf, entweder machst du es in deinem Style oder ich in meinem Style. Also auch no hate oder sowas, sondern jeder macht ja seine Entwicklung, ja. Und dann sagte der, nee, komm, ich wollte jetzt auch nicht für immer hinterm Herd stehen, dann mach du deinen Style, was ist mit den Anteilen? Dann war eigentlich meine Idee, dass der neue Küchenchef und die Restaurantleiterin die Anteile vom Partner übernehmen. Ja, so, das wäre eigentlich perfekt gewesen, dann hätten wir so Junior-Senior Situation gehabt. Ich habe damals schon angefangen, so Weinproben zu moderieren, und ja, dann habe ich gefragt, die beiden, ja, die Restaurantleiterin wäre sofort dabei gewesen, und der neue Küchenchef sagte, nee, Leute, ich will eigentlich mein eigenes Ding machen. Und damals hatte das die Wein halt auch 15 Gourmet-Punkte küchenmäßig, ja, und eine große Weinkarte, und ich habe dann einfach auch überlegt, ich so, ey, wenn ich jetzt jemanden einstellen muss, der hier das Level hält, was soll ich dem denn bezahlen? Ja, also das geht nicht auf. Und ja, dann hat die Situation eigentlich mich auch dazu gebracht. Dann habe ich gesagt, pass auf, Anteil meine hau ich jetzt auch raus. Lass uns das gemeinsam verticken, das Ganze. Dann haben wir eine gute Zeit gehabt, und dann geht's weiter. Und so haben wir es dann gemacht. Und genau, dann, ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt herkam. Ich habe angefangen zu erzählen. Die Geschichte kommt, die Weiner wollte aber erzählen. Ach so, mehrere Stunden Zeit, ja, dass das verursacht, der Kanal. Und ja, genau, dann war es weg. Also die Umstände, wie gesagt, haben das dazu gebracht. Und jetzt investiere ich diese Zeit halt in den Kanal. Und mir ist halt wichtig, dass ich erstmal diesen Zugang schaffe. Also ohne Witz, ja, nach wie vor ist mein Oberziel, alle Leute an Qualitätswein oder noch besser an handwerklich, am besten noch nachhaltigen Wein zu bringen. Nach wie vor, ja. Also daran hat sich nichts geändert. Und ja, das mache ich dann halt auf meinem, in meinem Style. Ja, ich bin da jeden Tag, halte ich da meine Fresse in die Kamera. Also erlebt man mich auch so, wie man mich privat erlebt. Und ich habe auch keinen Bock, das anders zu machen. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und manche finden das cool, manche andere nicht. Und ich bin aber auch kein Böse, der keinen Mehrwert aus dem ganzen Kanal zieht und dann auch raus ist. Ja, also ich folge jetzt auch nicht jedem auf Instagram. Und trotzdem habe ich privaten Bezug zu den Leuten, wo ich sage, ja klar, also mein Herz ist auf jeden Fall da, aber ich kriege halt keinen Inhalt von Content. Und das ist ja ein, also in keinster Weise irgendwie wertend gemeint, weißt du?
Was ich bei dir extrem cool fand, war, dass du sowohl deine private als auch deine professionelle Seite vereinen konntest. Also dein Auftreten als Hip-Hopper, deine Liebe für Graffitis, deine Skateboard-Leidenschaft konntest du mit Wein verbinden. Also bei den meisten ist es ja so, dass er so dieses Clean Image, eben wie viele den Wein auch sehen, versuchen zu leben, nach außen zu tragen, und dann gibt's eben so diese Dark Side, also die keiner kennt, oder the private side, oder also den Kram, den man halt dann irgendwie macht, wenn man nicht gerade aktiv trinkt. Und du hast es in der Tat geschafft, das eigentlich Unverbindbare sozusagen miteinander zu verbinden. Also letzter Auftritt riesig auf der Prowein, glaube ich, einen der coolsten Stände, die es dort gab, weil sie halt so gänzlich unkonventionell waren. Weil sie also einfach Leute ansprachen. Man hat es, glaube ich, auch, also jeder, der vorbeiging, hat gesehen, wie vollgeballert der Stand ständig war. Also viel ist ja auch Zulauf. Dafür gab es da mal Probleme. Insofern, dass du irgendwie als Hip-Hopper nicht, als oder als Skater nicht als Weinmensch wahrgenommen wurdest? Oder warum hast du diese Verbindung gesucht? Wolltest du greifbar sein? Ist das letztlich der Schlüssel für Insta, oder warum?
Also Schlüssel zu Instagram auf jeden Fall, weil authentisch ist, das zieht, ja. Also, und ich würde sagen, wenn ich mich jetzt selber beschreiben würde, würde ich sagen, ich bin real, also ne, im Privaten so wie online. Das ist mir persönlich ein ganz wichtiges Gut. Und wie du schon sagtest, das war in der Vergangenheit, ich weiß noch, wie das anfing, da hatte ich noch Lederschuhe an im Restaurant und so weiter und habe irgendwann mal die Sneakers ausgepackt und habe dann ganz viel auch Kunst stattfinden lassen bei mir im Restaurant. Und das war halt urbane Kunst, sehr viel Street Art, und habe dann Leute direkt auf die Wand malen lassen. Und der Neue, der kam, hat da drüber gemalt, hat also die Straße so ins Restaurant geholt. Und es lief auch Hip-Hop bei mir, nur halt Instrumentals. Ja. Das ist vielen Leuten nicht aufgefallen, nur die in der Materie waren, die haben schon gesagt, ja, dope, ist nice hier, ja. Also habe ich das schon vorbereitet irgendwo, aber es war trotzdem nicht so, dass ich sage, ja klar, ich konnte jetzt 100% das Verein im Restaurant. Nee, die Chance hat mir Instagram gegeben, und ich habe mich bewusst dazu entschlossen, es so zu machen, und habe dann meinen Kurs eingelegt, weil, wie gesagt, also ich kann jetzt nicht 24/7 online sein, gefühlt, ja, und dann auf einmal da irgendwie einen anderen Charakter spielen, wie es halt früher im Restaurant war. Und ich habe auch viele Kollegen erlebt. Zum Beispiel habe ich erlebt, ich kam dann rein und hatte ja auch schon früher meinen Style so, ja, und bin nicht aufgefallen als Sommelier wahrscheinlich. Und war in, ich werde nicht vergessen, in 2-Sterne-Restaurant. Und dann hab ich das eigentlich erlebt, wo ich gesagt habe, das möchte ich niemals sein. Dass es dann so ein bisschen eher so eine arrogante Nummer vom Sommelier war. Der dachte, ja, was wollen die zwei Boys hier? Und wir waren richtig packed mit Euros und voll auf Grand Cru Burgunderkurs. Also wir waren richtig bereit, alles zu geben. Ja, und haben es dann irgendwie nur mit halber Lunge gemacht, weil ich das so erlebt hatte und die Motivation dann irgendwie weg war, ja. Und dann habe ich gesagt, so, wie schade das eigentlich ist, dass es das gibt. Und danach habe ich auch noch erfahren, dass der Kollege selber Skateboard fährt, in nämlich dem Second Life, was du gerade beschrieben hast, ja. Dann habe ich gedacht, crazy, also was ist, das muss nicht sein, das sollte heute gar nicht der Fall sein. Und ich glaube, das ist auch ein Teil meines Erfolgs, dass ich quasi Leute wirklich in diese Weinwelt spüle, weil die einfach, manchmal kommen die vom Graffiti, manchmal kommen die von der Musik oder auch vom Skateboarding und sagen, ey, ich habe mit Wein nichts am Hut gehabt, wegen dir ist mein Leben teurer, aber auch dafür schöner geworden. Ja, so Lob. Und das empfinde ich als Lob, bekomme ich halt. Und dann motiviert mich das auch weiterzumachen. Ne?
Man sieht es auch bei deinem Instagram-Auftritt letztlich. Also es gibt nicht wenige Posts, wo du eben ein Skateboard in der Hand hast, ein Weinglas dazu. Ja. Wo man eigentlich so fernab dessen, also was man sonst über Wein irgendwie erleben kann, wo monströse Keller gezeigt werden oder wo tolle irgendwelche Table-Designs und dann sitzen Leute erhaben dran und trinken irgendwie Wein. Also du vermittelst es in der Gänze deines Auftritts. Und das ist interessant und ich glaube, das hört man jetzt ja auch, du bist wirklich so. Also du gibst den Leuten mit auf dem Weg, man kann Wein überall trinken, wenn es eben die Situation einfach zulässt. Man kann das Leben überall feiern. Und Wein ist einfach ein Medium zum Feiern und man muss keine Riesenansprache halten oder irgendwie Wein übermäßig erklären. Es ist, das Leben ist Spaß. Und das ist, glaube ich, so ein der Kern-Message oder Nachrichten oder Darstellung von Wein, die es eigentlich gibt, wie es die Winzer, glaube ich, auch am liebsten wollen.
Mhm, genau. Deswegen ist auch der Claim, Wein ist unkompliziert. Und weißt du, wie der entstanden ist?
Nee.
Damals, als ich, du bist ja auch Geroldsteiner Weinplace, haben die ja gefragt, also als man die Auszeichnung bekommen hat, ja, was ist denn dein Weinsatz? Hm. Und der kam schon in die Weinzeiten, habe ich den entwickelt. Und da steht auch noch, da war ja jeder mal so ein bisschen Testimonial und so weiter und so fort. Und dann war das abgedrückt. Ja, und bei mir war es halt, Wein ist unkompliziert, damit ist aber auch gemeint, ich mache Wein unkompliziert. Hm. Ja? Also es ist immer noch ein hochkomplexes Themenfeld, gar keine Frage. Aber wie du schon sagtest, manche Weine brauchen kein Intro, kein heftiges. Und es verkompliziert das oder baut wieder dieses Mauerwerk um. Und damit meine ich keine Arrogante, sondern einfach, weil da gibt es viel zu erzählen. Manchmal muss man auch einfach aufmachen und trinken und go for it. Andersrum gibt es natürlich auch immer noch ganz große Weine. Also ich bin immer noch nach wie vor Wein-Hard-User, ja. Das ist so meine Segmentierung, du und ich. Wir sind auf jeden Fall Wein-Hard-User, kennen sich aus in Jahrgängen in manchen Regionen und sammeln Wein. Und es gibt halt, wie gesagt, die Wein-Rookies. Und die Wein-Hard-User sind wenige gegenüber die, die wirklich anfangen und ihren Weg zum Wein-Hard-User gehen, ja. Und ich bin aber nach wie vor einer. Ich sammle immer noch No Limit Wein. Der Keller ist voll und trinke immer noch wirklich gerne großartige Weine. Und dann möchte ich aber auch die Ansprache, den Austausch mit meinen Kollegen, Zom-Kollegen oder Weinfreunden haben, wo es dann deep in die Materie geht. Nur da sind wir dann im Nerd-Talk. Ja? Und wenn ich das jetzt transportieren würde auf dem Kanal, würden ganz viele rausfallen. Mhm. Und genauso, wenn ich jetzt sage, die großen Top-Weine, ja, die große Burgunder, wo ich großer Fan von bin, dann würden die Leute sagen, oh mein Gott, das kostet ja richtig Euros, ist doch nicht meine Welt. Das heißt, ich bewahre die davor. Also bei Facebook kannst du noch gucken, was ich da trinke, aber da gibt's auch keine Ansagen von mir, sondern ich benutze es nach wie vor, wie ich es in der alten Zeit genutzt habe, als reines Flex-Tool. Ja? Ich sage immer, bei Facebook habe ich früher einfach einmal Flaschen gepostet und das sieht man da immer noch, aber da kann jetzt jemand, der neu in der Weinwelt startet, nicht wirklich was mit anfangen. Deswegen also, ist es so.
Das ist für dich auch gar nicht eins, also dass, keine Ahnung, Facebook und Instagram ein Medium ist, sondern du betrachtest das unterschiedlich oder nee, für die meisten. Also die meisten bespielen es ja gleich, also dass die gleichen Posts auf Insta und auf Facebook haben. Und zumindest in meinem Bewusstsein ist halt Insta für die etwas jüngere Generation, Facebook für die in meinem Alter.
Nee, das ist auch bei mir gleich. Ich habe aber noch einen privaten Facebook-Account, wo auch noch ganz viel, sagen wir mal, aus die Weinzeiten drin ist. Und da poste ich auch mal ein Foto von einer Flasche Wein, das meinte ich.
Okay.
Ich sehe das jetzt nicht so separat. Ne? Ich mache da auch denselben Content, was über Ask Tony ist. Aber privat, wie gesagt, also es gibt natürlich auch mal Auszüge, ja, aus der Welt, so was ich alles trinke, aber halt nicht volle Bandbreite.
Ja.
Ich denke, dass Leute dann da rausfallen würden.
Muss man sich grundsätzlich für einen entscheiden? Also für einen Kanal, dass man sagt, ich bin entweder der Twitter-Typ oder ich bin der Insta- oder der Facebook-Typ oder der TikTok-Typ oder wie auch immer? Oder kann man oder muss man alles gleichzeitig bespielen, um überall präsent zu sein?
Also ich kann es dir gar nicht so sagen. Ich kann ja nur über meine Erfahrung sprechen. Ja, irgendwann mal, als ich gestartet bin, war halt Instagram gerade das Tool oder der Kanal, deswegen habe ich das gemacht und ich habe auch YouTube ausprobiert, hat nicht so funktioniert, wie ich es gewollt hätte und ich mache auch ein bisschen TikTok, aber da nehme ich eigentlich Inhalte, die ich jetzt bei Facebook, bei Instagram auch mache. Deswegen, ich glaube, es braucht schon, wenn man es richtig machen will und erfolgreich damit haben will und dann müssten wir danach definieren, was erfolgreich heißt. Und damit meine ich jetzt nicht nur Follower, sondern, also in meinem Fall zum Beispiel ist es Mehrwert generieren. Da muss man halt gucken, dass man, wenn man das nur halbherzig macht, dann wird's auch nichts. Also das muss man halt so betreiben, wie ich eben gesagt habe, wie ein eigenes Geschäft. Ja, und wenn du dann aber 5 Geschäfte aufmachst, dann kann es auch mal in die Hose gehen, weißt du?
Glaube ich, ja. Was ist da Erfolg? Also du hast ja 27.000 Follower, glaube ich, auf Instagram, was ja, schon eine richtige Hausnummer ist. Also da, aber wie, dann bist du jetzt reich an Followern. Du machst es ja nicht zum Spaß. Wie kann man sowas, also was ist der Next Step irgendwo für jemanden, also, der auch so erfolgreich sein möchte wie du?
Genau, mein Erfolg ist halt, viele Leute sagen, und du hast eben auch kurz gefragt gehabt, wurdest du als Weinpersönlichkeit oder irgendwie so hast gesagt, nicht wahrgenommen teilweise. Ja, also ich habe schon zum Beispiel, wenn ich Moderation gemacht habe, manchmal in irgendwelchen, auch Facebook oder irgendwelchen Gruppen, ja, warum machen denn Influencer jetzt Weinworkshops? Der Unterschied bei mir ist, ich bin kein Influencer oder ich sehe mich nicht als solchen. Ich bin bestimmt Meinungsmacher und influence die Leute irgendwo, mit Sicherheit. Aber ich halte jetzt nicht, oder bei mir kann man sich jetzt nicht einkaufen mit, ich habe jetzt hier die 3 Weine, mach mal 2 Posts und einen Timeline-Post und bla 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 und was kostet das? Okay. Und ich habe jetzt hier verschiedene, I don't know, Weine. Das gibt's so gut wie gar nicht oder sehr selten bei mir, weil ich muss 100% hinter dem Produkt stehen. Also ich habe eben gesagt, Mehrwert schaffen, ja, das ist für mich das Allerwichtigste. Das heißt also, jemand, der zuguckt, dass der einen Mehrwert daraus zieht, muss dann auch jeder für sich selber entscheiden, ob das Mehrwert dann darstellt oder nicht. Aber dass ich jetzt da hingehe und einfach jetzt irgendwas in die Kamera halte und sage, das ist der neue Shit und morgen ist das der neue Shit, boah, ne, richtig keinen Bock drauf. So, also motiviert mich nicht, kann ich nichts transportieren bei.
Also als Influencer bin ich ein reiner Produkt, eine Produktebene oder wie, also ich glaube, das habe ich auch falsch verstanden. Für mich waren Influencer eigentlich immer erfolgreiche Menschen irgendwie auf sozialen Medien, die egal was irgendwie darstellen, selbst wenn sie eine Geschichte vorlesen. Also das ist nicht so, oder?
Ich kann jetzt nicht, ich müsste jetzt auch Google anschalten und sagen, was die Definition ist. Das ist jetzt für mein Verständnis so. Das gibt ja diesen Beruf Influencer, die dann halt quasi Reichweite aufbauen, Vertrauen aufbauen und dann dieses Vertrauen oder gewisse Produkte dann darstellen. Und im Endeffekt wollen die Firmen diese Reichweite nutzen. Was ja auch völlig in Ordnung ist, das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Ich kann ja nur über mich reden. Ja? Ich habe keine Motivation, das so zu machen, außer ich habe da wirklich gewisse Dinge, wo ich sage, oh, das ist was Wertvolles, das, oder das ist berichtenswert, ja, und dann mache ich das. Ist aber selten Wein. Also wenn es Wasser, Gläser oder andere Produkte sind, bin ich da erstmal ziemlich entspannt mit. Aber bei Wein ist, glaube ich, das, was ich gut finde, gar nicht in der Menge verfügbar. Und da sind auch keine Budgets hinter, dass jemand sagen könnte, ey, Toni, promote das jetzt hier mal und dann kannst du auch noch Euros damit verdienen. Also deswegen, ich mache das frei, ich will die Neutralität mir auf jeden Fall auch bewahren. Und ich nutze halt diesen Kanal, um mich darzustellen und kann damit ganz viel Weinmoderation eigentlich generieren. Ja.
Also dass die Leute sagen, boah. Du bist keiner, der irgendwie, also du nimmst die Produkte einfach, um deine Person zu stärken und verkaufst deine Person.
Genau, ich verkaufe am meisten meine Person oder mache Produkte. Es gibt ja ein eigenes Glas von mir. Und ich habe das Buch geschrieben zum Beispiel und da hilft mir schon meine Community bei, ja, dass ich sage, das verkaufe ich an die.
Ich glaube, aber das Schöne ist bei dir, dass das Gesamtkonzept stimmt. Also selbst auch beim Glas bist du ja schon mit einer Glasfirma in dem Sinne sehr verbunden, lebst aber dort auch das Konzept so weit, dass teilweise die Glasfirma dein Konzept, also Wein ist einfach und Wein ist Musik und so weiter, mit übernommen hat und ihrem Gesamtauftreten darstellt und wahrgenommen hat. Also das ist ja schon mega, was du da geschafft hast. Also ein Glas, mehr oder weniger Weltkonzern, einfach zu unterstützen, zu begleiten und moderner auftreten zu lassen mit Wein ist Musik oder Wein macht Musik oder Wein.
Genau, Weintuning heißt das, wo ich da Musik auf den Gläsern spiele. Ne?
Ja.
Und das passt auch zusammen. Muss auch sagen, das war auch an der richtigen Stelle, am richtigen Ort getroffen. Und genau, solche Kooperationen fühle ich auch, ja, dass wir sagen, so, wir erarbeiten zusammen etwas. Wenn jemand kommt und sagt so, okay, das ist das Konzept, spiel das mal über deinen Kanal, fühle ich nichts bei, weißt du, was ich meine? Ich kann nichts, das ist dann so eine Hülse und wie gesagt, ich kriege die Energie da gar nicht hintergepackt, so wie ich es gerne hätte. Bei diesem Konzept, also bei diesem Format, ja, Weintuning, da haben wir wirklich sehr viel Gehirnschmalz reingebuttert und haben überlegt, okay, wie schaffen wir das? Wie kann man das überhaupt präsentieren? Erstmal hatte ich sowieso mein eigenes Glas bei Zwiesel oder habe eins umveredelt, sodass es nochmal universeller wird. Können wir gleich kurz quatschen zu, aber wie bringe ich das, was diese Firma, wo ich auch hinterstehe, wie bringe ich das nach vorne? Und dann haben wir dieses Format entwickelt und das kommt halt mega an. Ja? Und wie du sagtest, das vereint genau das. Also ich stehe da voll hinter und kann das präsentieren und die große Glasfirma kriegt halt Zugang von meinen Leuten, die halt alle eher frisch und neu in der Weinwelt sind. Weiß ich, also passt,
das finde ich und, cool. Und da bist du aber auch wieder verdammt echt, also du gehst nicht hin und wäre auch ein leichtes für dich, ein Glas zu kreieren, was eben 15 bis 20 Jahre alte Moselrieslinge perfekt präsentiert und einfach um dein Fachwissen irgendwie möglichst effektvoll darzustellen oder eben das als Medium zu nutzen. Nein, du gehst hin und sagst, hey, ich habe ein universelles Glas. Also ihr braucht nicht irgendwie 30 verschiedene Gläser, um das möglichst perfekt herauszuarbeiten. Es soll einfach Spaß machen. Das Glas soll in jeder Performance perfekt sein und auch relativ stabil sein, dass ich es eben, keine Ahnung, in Outdoor nutzen kann. Also da bist du. Und das ist, glaube ich, so vom Gesamtkonzept bewundernswert, weil ich glaube, du hast das nicht auf dem Reißbrett entworfen, sondern du lebst es einfach.
Genau, und das ist mir begegnet und dann habe ich es gemacht.
Wie macht man das? Geht man auf so eine Firma zu wie Zwiesel oder sind die auf dich zugekommen?
Ja, das war so ein bisschen parallel, muss ich sagen. Also es gab ein Intro von jemandem, den ich kannte, aber gleichzeitig hab ich die Info auch bekommen, wir wollten eh mit dir reden. Also es passte, das war so ein bisschen das Gefühl, ja. Aber genau wie du dachtest, das ist mir eher begegnet. Mir ist dann wichtiger zu sagen, wenn ich mich dazu entschlossen habe, von vornherein Leute in die komplexe Weinwelt zu bringen, dann brauchen die ein Rookie-Glas, ein Anfängerglas, das erstmal performt. Ich gucke jetzt gerade in mein Glasregal, ich habe da zwei verschiedene Gläser trotzdem drin. Ja? Eins ist das Asconi-Glas und das andere ist ein mundgeblasenes, eher wahrscheinlich Bordeaux-Glas, nicht Burgunder, also nicht ganz groß. Und ich habe das früher schon so gelebt, auch im Restaurant hatte ich nur zwei Glastypen, ja, eins mit breiter Oberfläche, eins ein bisschen, was einen universellen Charakter hat. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, ich mache jetzt ein zartes Glas und filigran und dann kostet es direkt mal, weiß ich nicht, ein 40er oder so, dann was soll der Weinrookie damit? Der braucht erstmal ein Handwerk, wo der sagt, okay, das hier funktioniert und ich kann jetzt erstmal damit starten. Wenn der bereit ist, den Weg ja zu gehen, begegnen dem ja etlich 1000 Gläser. Der kommt schon alleine auf die Geschichten. Er braucht aber, von mir kriegt er auf jeden Fall erstmal Zugang. Und deswegen gibt es dieses Glas. Und ich weiß nicht, ob du weißt, das Glas hat ja einfach einen Mussierpunkt noch von mir bekommen, ja? Hast du das mitbekommen?
Nee, habe ich leider nicht.
Ja, weil ich meine, ich bin mir sicher, du trinkst auf jeden Fall auch kein Champagner oder Sekt aus irgendeiner Flöte oder einem eher schmaleren Glas, weil, also für mich zum Beispiel ist Champagner und Sekt oder alles Sparkling, was hochwertig ist, wie eine Weinfarbe, ja? Und es ist auch Wein. Und das Fieseste ist ja das einzuengen mit einem falschen Glas. Also trinken viele, die ich kenne und ich glaube du auch, aus einem regulären Weinglas halt den Schaumwein. Und das hat zum Nachteil, dass dann halt die Perlage immer relativ schnell platt wird. Mir ist es egal, vor allem wenn ich reife Champagner oder so trinke, ja, dann Perlage ist eher nebensächlich bei solchen Sachen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen frischen Sekt habe und ich will feiern gehen, dann will ich die Bubbles haben und will aber trotzdem nicht auf irgendeinem schlechten Glas rumreiten. Also habe ich in mein Glas einfach einen Mussierpunkt eingravieren lassen und sage, hey, das ist schon universal. Das ist einfach ein normal Classic-Tulpenglas. Und durch den Mussierpunkt ist es noch universeller geworden. So. Und dann braucht man auch und viel auch in der Gastronomie zum Beispiel. Ich berate auch Gastronomie, die sagen so, ja klar, also wir wollen Wein machen, aber wir brauchen Glas. Und dann sind die halt problematisch. Ja, Sektgläser, dann brauchen wir doch nochmal. Und ne, so haben die dann ein Glas, damit können die komplett durchperformen. Und der Witz dabei ist, der Mussierpunkt ist auch noch wie das Hashtag, also als kleines Gimmick da drin.
Mega. Also das ist, glaube ich, so eine Grundlage, um über so eine lange Zeit auch zu bestehen, wie du es letztlich doch tust und präsentierst, dass ganz viel Fundament hinter dieser Leichtigkeit einfach steht. Und dann auch gelebt werden muss. Dein neuestes Projekt ist jetzt ein Buch, glaube ich, oder?
Genau, das ist gerade einen Monat erst raus. Ja. Und wie soll das auch anders heißen, außer Wein ist unkompliziert und der Untertitel ist 50 Fragen, die deine Weinskills nach vorne bringen. Und da habe ich auch einfach rausgeknallt, Silvio, weißt du? Ich habe so einfach mich hingesetzt und einfach die Fragen, die mir begegnen, ich habe ja dieses Format jeden Donnerstag auf Instagram, heute ist ja auch Donnerstag, frag alles über Wein, was du dich noch nie getraut hast zu fragen. Und im Endeffekt sind das die 50 meistgestellten Fragen, habe ich zusammengefasst, weil die wiederholen sich auch, ja. Und ich habe auch überlegt, bei dem Instagram-Format, also dieses Q&A, ja, antworte ich jetzt auf die ganzen Rookie-Fragen, keine Ahnung, wie wird Rotwein gemacht oder nicht, und die kommt relativ oft. Dann habe ich gesagt, doch, ich mache es, weil es ist unfair, wenn jemand neu auf dem Kanal kommt, ja, erlebt Wein ist unkompliziert und hat halt Bedarf an dieser Frage, dann beantworte ich die nicht. Und da irgendwann mal hat sich das so ein bisschen formiert in meinem Kopf, wo ich gesagt habe, irgendwann mal muss ich mal die meistgestellten Fragen mal zusammenfassen und kann auch darauf dann pitchen und das da abwälzen.
Also ich finde,
dass man da einfach diesen, sagt so, hey.
Ja, ich finde diesen Sprung so in diese alte Welt dann so genial, dass du ein Buch machst. Also es ist ja eigentlich so, die meisten lassen es dann über die Webpage laufen oder eben über Instagram. Ich finde es auch toll, dass du das so beständig machst, also dass du jeden Donnerstag da deine deine Fragen beantwortest und egal wie viel Zeit es auch in Anspruch nimmst, also diese Kontinuität, die du dann irgendwo lebst. Gab es schon mal eine richtig blöde Frage, also wo du gesagt hast, nee, das nicht?
Ja, also was mich eigentlich am meisten nervt, ist, wenn die Leute dann so zum Beispiel sagen, so, was ist der nächste Hype, Toni? Was soll ich mir im Keller legen, damit ich das später irgendwie dick verkaufen kann, so traden mit Wein, ne? Das sage ich immer so, boah, ne, das nervt mich, weil, also ich habe allen Wein, den ich kaufe, habe ich zum Trinken da und dann sind die Preise oft dann überteuert, ja, dann kaufst du es trotzdem. Und das liegt oft daran, weil die Leute meinen, die kriegen dann eine dolle Verzinsung drauf. Meistens, oft passiert das ja auch. Und das nervt mich irgendwie, dass ich sage so, ey, nee, der Wein ist eigentlich zum Trinken da, jetzt hört man auf mit dem ganzen Spekulieren, dann, ja, sonst ist er irgendwie weg vom Markt und schafft Zugang auf anderer Ebene, wo viele Leute keinen Zugang haben. Das finde ich blöd. Aber eine richtig blöde Frage, du meinst eine Rookie-Frage? Nee, gar nicht. Außerdem, ich bin mir eh nicht zu schade, die zu beantworten. Ich habe kein Problem, das kleine Einmaleins immer und immer wieder zu wiederholen, ja. Also ich weiß, dass viele Kollegen von uns sagen so, ey, richtig keinen Bock drauf. Oder auch manchmal das, was ich mache, kontrovers diskutiert wird, dann denke ich mir immer, ey, ich tue mir das doch an, ist doch okay. Also die Leute, ich bereite Leute vor, die vielleicht dann bei euch oder in Weingastronomie dann hingehen und dann irgendwann mal auch die dicken Dinger wegknallen, weißt du?
Gibt es eine Frage, die du selber gerne mal stellen würdest? Mich kostet
das einfach keinen Aufwand.
Entschuldige. Gibt es eine Frage, die du selber stellen würdest? Oder wenn du wärst?
Ah, etliche. Ach klar, etliche. Weißt du, wie viel? Ich meine, jeder hat seine Vorlieben. Vielleicht kennst du das. Ich beneide auch oder bewundere besser gesagt unsere Sommelier-Kollegen, die dann auch noch im Sommelier-Beruf sind und sich dann tief in Materien einleben können. Die Zeit fehlt mir, ja. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, vor kurzem hatten wir Jura, ne, das hat mich getriggert und fand ich ultra spannend. Aber ich komme gar nicht mehr so dazu, so schnell und viel zu verkosten, wie es früher im Restaurant war. Ne, du kennst das doch noch. Früher hätte ich so gemacht, weiß ich nicht. Jetzt ist Havanna ja der neue Hype, oxidativ oder reduktiv, whatever. Kaufe ich mir einfach 24 und 24 und verkaufe die mal innerhalb von einer Woche. Das heißt, ich habe 24 und 24 mal diesen Wein probiert, egal wie ich drauf war, jeden Tag mehrfach. Dann hast du den auch drauf. Ja, du kennst das Spiel. Jetzt hole ich mir die Sachen, dann liegen die im Keller, hole eine Flasche Wein abends hoch, ja, trinke die mit meiner Frau. Ja, das ist aber nicht, man kriegt nicht diesen Fächer, ja, dass du sagst, so, okay, ich trainiere jetzt hier komplett mir das so an und taucht dann ein. Und das finde ich schon beneidenswert. Und deswegen habe ich etliche Fragen, die ich stellen würde. Und stell die auch. Ja, und dann hängen wir dann in solcher Zimmer. Also ich bin da nämlich im Thema. Kein Ding. Also ich kann halt alles wissen. Ja, also. Und ich habe auch kein Problem zu sagen, ich weiß es nicht. Also manchmal kriege ich Fragen, da fragen mich die Leute und dann sage ich, ich weiß es nicht.
Stimmt.
Also, dann weiß ich nicht.
Ist ja auch eine eigene Größe. Also dann zu Mut zur Lücke.
Ja, genau. Also mir kann auch nichts, also auch bei meinen Formaten oder bei meinem Dasein kann mir persönlich auch nichts passieren. Also, wie gesagt, weil ich dann einfach da auch frei bin, das zu machen.
konnte ich in der Schule besonders gut, zu sagen, weiß ich nicht. Aber ist jetzt schon zu lange her. Aber du bist ja mehr oder weniger auf der einen Seite ein Riesenvorbild aufgrund deines Riesengefolges sozusagen. Auf der anderen, also oder die Frage ist dabei, verursacht sowas Stress? Also kannst du oder gehst du da spielend mit um und hast mehr die I don't care Mentalität?
Ja, soweit ich kann, I don't care Mentalität auf jeden Fall, aber ey, man ist kein Roboter, ja. Also mich triggern auch manchmal Sachen, die dann passieren und so weiter, aber ich versuche mich frei zu machen davon, so. Sonst hätte ich viel zu viel damit zu tun und würde mich eigentlich viel zu sehr damit beschäftigen. Aber ich kann nicht sagen, dass alles spurlos an mir vorbeigeht. Aber eigentlich bin ich so ein bisschen auf Don't Give a Fuck Performance, ja.
Hast du einen Tipp, wie man mit einem richtig fetten Shitstorm umgehen kann, wenn man in deine Branche mehr oder weniger eintauchen möchte? Also ich hatte es einmal in meinem keine Ahnung, Social Media Leben, dass ich richtig auch beschimpft wurde und habe gemerkt, also wie stark das eigentlich einen mitnimmt, also zumindest auf der Ebene. Und fühle dann eigentlich mit jedem, der so in dieser sozialmedialen öffentlichen Präsenz ist, weil man ist ja nicht mit jedem gut Freund und manchmal gibt es einfach eine Situation, die die andere vielleicht triggert und wo man dann herhalten muss oder wo man dann irgendwo dann auch zum Spielball wird. Wie gehst du damit um? Oder hast du, wie gesagt, einen Tipp dafür, dass?
Ja, also ich glaube, wenn man vorbereitend in sich reinhorcht und von mir aus auf seinen Kanal guckt und zufrieden ist mit dem, was man macht, ja, dann kann dir erstmal so viel nicht passieren, weil das ist echt, wenn du dich da mal rausgelehnt hast an irgendein Thema, bei mir wäre es zum Beispiel, dass jemand sagen würde, hier eine große Weinfirma, kauft sich jetzt ein, ich habe das jetzt promoted und dann sagt da jemand so, ey, hast du dich verkauft oder whatever, keine Ahnung. Ist jetzt so nicht vorgekommen, ja, aber dann und ich guck zurück oder guck drauf und denk mir so, ah, irgendwie stimmt das, dann würde mir das wahrscheinlich harte Bauchschmerzen verursachen. Alles andere prallt eigentlich hart ab. Zum Beispiel hat mir jemand was erzählt über Gendering, ja, weil ich irgendwann mal was über die Theresa, jetzt die neue hier VDP-Chefin, Olkus gesprochen habe und dann habe ich gesagt, dass die ist ein cooler Typ. Und was habe ich noch gesagt? Das ist ein cooler Typ und ich freue mich, dass der VDP irgendwie so eine Spitze hat. Dann sagt sie so, du sagst so einer Frau Typ und bla. Und ich so, ey, sorry. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass es für mich einfach kein, oder vielleicht nicht im Wortbedarf, das jetzt in die richtige Endung zu bringen, sondern es geht da eher um die Intensität, dass ich da Props loswerden wollte für ihr Job, so ungefähr, ja. Und wer sich dann wirkte das so kleinteilig, aber dann habe ich das genauso erzählt und dann sagt die, okay, dann muss ich mich wohl gewöhnen, also gab es auch keinen Hate mehr. Aber es gibt auch an anderer Stelle, wie gesagt, Sachen, wo die an mich drankommen, aber immer wenn ich sage, nee, ich bin mir treu geblieben an dem, was ich mache, dann geht das leichter, also easier auf jeden Fall. Und dann kommt auch so, dass du sagst, ey, take it or leave it, das ist mein Style und ey, wenn du da nichts von hast, dann kannst du dem Kanal entfolgen oder gehen. Ja, und kennst ja auch vom Restaurant, war das so genauso. Ich hatte auch Gäste, wo ich gesagt habe, ey Leute, hier geht das in eine ganz falsche Richtung, bitte geht einfach jetzt so. Ne? Also, und genauso muss man es machen. Gehen lassen und dann auch sagen so, okay, ich habe keinen Bock, dass jemand, der dann auch, man muss ja auch sagen, weil das relativ anonym ist, meint mal richtig einen auszupacken, ne, dein Erlebnis gerade. Dann denke ich mir immer so, wer ist der Arsch an der Stelle? Ja, nicht du, der jetzt Content gemacht hat, hinter dem du stehst, sondern der meinte jetzt, sich da komplett drüber auszulassen, wo der dann irgendwie einen Bildschirm als Barriere hat. Dann ist der Arsch. Sorry. So.
Hattest du Vorbilder oder hast du Vorbilder in diesem sozialmedialen Bereich oder gab es sowas nie und du hast einfach losgelegt und gemacht und...
Also sowas nie kann man ja nicht sagen, weil ich finde der Hendrik, ja, Hendrik Thoma, der war schon so der erste digitale Sommelier unter uns. Viel auf YouTube, auch sehr erfolgreich, ja. Und ich weiß noch, ich habe dann irgendwann mal, habe ich mich auf den Weg gemacht, weil der auch so einen Workshop gegeben hat in Heidelberg in der Hotelfachschule und habe mir das auch angehört. Und der hat dann zum Beispiel auch das Thema, was wir gesagt haben, hatte der auch so einen, einen Vorteil gegenüber, was wir im Social Media natürlich haben, man kann auch antworten. Ja, irgendwann mal ist ihm was passiert, da hat die Presse schlecht geschrieben und er konnte nicht nirgendwo darauf antworten. Jetzt gibt's die Möglichkeit, also es ist auch schon ein Mehrwert geworden, also ne, auch für einen selber. Ja, mhm. Ich weiß noch, der Feinschmecker hat irgendwann mal gesagt, 0,1 für ein Glas Spätburgunder, damals im Divine, für 12 Euro finden wir schon happig. Hat aber nicht erzählt, dass es ein reifer Assmannshäuser Höllenberg von Kessler war aus 2,3 oder so. Das, also stand da nicht, wo ich mir gedacht habe, so ey, voll unfair, da hätte ich gerne das doch erzählen wollen, ja, dass ich sage, ja, okay, aber das ist dann der Wein, so, ja. Mhm. Und ja, zurück zum Vorbild. Ich, also Henrik macht das anders als ich. Nee, ich habe einfach meinen Style durchgezogen. Ne? Ich habe Formate kreiert, wo ich sagte, die auch Fun-Formate sind, wo ich gesagt habe, okay, wie hole ich die Leute rein? Da ist natürlich Spaß immer ein Thema, ja, wo ich gesagt habe, so, ey, lass mal aus den Wein aus der elitären Ebene mal runterbrechen auf everyday usable, ja, wie wir es, die Sommeliers leben das auch so, zwar vielleicht auf anderem Niveau, aber wie es die Winzer zum Beispiel machen, ja. Und das in der Tat hat vorher keiner gemacht, ne. Nee,
ich glaube,
ich habe einfach durchgezogen.
Ein Schlüssel für deinen Erfolg ist die Kontinuität, oder? Oder die Beständigkeit. Auch, also, ja, dass du nicht eine Sache nur einmal... die Echtheit, aber dass du nicht nur eine Sache einmal eben postest, sondern dass du halt jeden Donnerstag dein S-Tony oder deine S-Tony-Stories hast, dass du dein Live-Tasting kontinuierlich machst, dass du deine Postings nicht zu viel, aber kontinuierlich praktizierst und mehr oder weniger immer einen gleichen Stil hast, nicht einmal so und einmal so.
Genau. Ja, auf jeden Fall kann ich einfach nur ja zu sagen, ja.
Wie wichtig ist dir noch Griechenland? Also dein Name ist ja oder ist ja nicht unbedingt urdeutsch.
Nee, genau. Antonios Askites heißt der Typ, also heiße ich ja. Richtig. Nee, ich habe absolut immer noch ganz, ganz tiefe Wurzeln da. Also ich beschreibe mich immer als Düsseldorfer Grieche, ja. Also ich bin in Düsseldorf geborener, aber ich habe halt viel auch von der Griechenmentalität mitbekommen. Bei mir zu Hause gab es niemals in irgendeine Richtung, in Deutschland ist so, in Griechenland ist so, was ist besser, was schlechter. Nee, ich habe immer so eigentlich gelernt, ey, du bist in einer glücklichen Situation, du kannst dir von beiden Kulturen das Beste raussuchen, mach das. Ja. Und ich glaube auch, dass es, das shaped ja einen, auch menschlich, ja, dass man sagt, so, also das diese Gastfreundschaft habe ich daher, ganz klar. Ja. Also wir fahren auch immer noch mit der ganzen Family nach Griechenland jedes Jahr. Also das ist, erstmal können wir länger in Urlaub fahren, weil wir dafür das Wohnen nichts zahlen müssen. Und zweitens haben wir da auch viel Family. Und dann kommen die Kiddies da an, alle freuen sich. Und ja, dadurch, dass ich als Kind schon jedes Jahr eigentlich nach Griechenland gefahren bin, fühlt sich das auch ein Teil zu Hause an.
Bist du da geboren?
Nee, ich bin Düsseldorfer.
Also okay.
Durch und durch. Wow. Und das, ja, ich bin auch, ne, wenn ich auch hier ankomme, in Düsseldorf, deswegen ist das auch nicht nur eine Floskel oder Gelaber, wenn ich hier ankomme, ja, ich lande oder komme mit dem Zug an, dann irgendwie spürst du es am Herzen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, aber du spürst es am Herzen, das ist dein Zuhause. Und ja, das habe ich witzigerweise in Düsseldorf und in Griechenland an manchen Stellen und deswegen immer noch sehr verbunden und auch weinmäßig finde ich ultra spannend, was da passiert gerade. Es gibt mehr als zwei Hände voll von Winzern, die halt ja in mein Weinbild, also handwerklich nachhaltigen Wein arbeiten, was einfach ja so spannend ist und ich glaube auch dem einen oder anderen Wein-Hard-User immer noch ein Aha-Erlebnis zaubern kann, weil es halt noch nischig und sehr klein ist. Ja.
Und was wäre deine Empfehlung, wenn man sagt, ich möchte mich mit griechischen Weinen beschäftigen, eher die modernen, die auch auf moderne Rebsorten zurückgreifen oder eher der traditionelle Stil, also wo man sagt, ich lebe eben Rebsorten, die es nur dort gibt oder es, Produktionsweisen, die es nur dort gibt oder kann man es so gar nicht sagen?
Doch, auf jeden Fall eher Letzteres, weil alles andere ist auch langweilig. Ja? Weil, guck mal, was soll ich jetzt Cabernet Sauvignon aus Griechenland nehmen? Die gibt es auch in gut da, aber die gibt es auf der ganzen Welt in gut und in schlecht und zu jedem Preis, also hoch und niedrig. Auch das Gute und das Schlechte. Aber ich habe keinen Bock auf so uniformierte Weine, die dann Mainstream-tauglich sind. Da kann man, finde ich, noch viel, viel mehr erleben, genau mit diesen einheimischen, also autochthonen Rebsorten. Ja, da gibt es so viel zu erleben, ja, ähnlich wie Portugal. Also das ist schon stark. Und zur Frage zurück, was würde ich empfehlen? Also ich würde mir immer, und das kann ich auch für Deutschland, ja, da sage ich auch den meiner Community immer, nehmt euch mal eine Region vor, am besten nur eine Rebsorte, ja, und probiert an dieser Rebsorte entlang, bis man die Schnauze voll hat. Irgendwann hat man die auch drauf, so, ne, ungefähr. Und in Griechenland sind meine Lieblingsrebsorten Assyrtiko in Weiß. Ja, und wenn sie dann aus Santorini kommt, wo auch Terroir, also eine besondere, also besonderer Boden herrscht, das vulkanischen Ursprungs ist oder vulkanisch ist, eine hohe Säure hat, manchmal ein bisschen an Riesling erinnert, wo er jetzt mit Klimawandel ja, es ein bisschen schwieriger wird, finde ich ultra spannend. Ja, das reift auch toll und ja, man kann viel erleben da. Und das in Rot Pendant wäre dann Xinomavro. Hast du schon mal gehört, bestimmt, oder?
Durchaus.
Genau, aus dem Norden Griechenlands. Findet in verschiedenen Appellationen in Griechenland statt, zum Beispiel Nausa oder Amindeon oder auch Rumenissa. Und wenn man da sieht, das ist auch eine Rebsorte, ja, die heißt ja sauer-schwarz übersetzt, sehr gerbstoffreich und viel Säure, was die Leute da draus machen und wie langlebig das ist, ja. Und ja, feiere ich hart, finde ich richtig gut.
Okay, wie kann sich jemand dem griechischen Wein nähern, der sagt, ich bin interessiert? Also gibt es ein bestimmtes Buch, gibt es eine Webseite, gibt es einen Händler, mit dem man, also oftmals bekommt man ja eine neue Welt durch gute Händler. Offenbart, Händler, super, die dann, ja. Also gibt es da eine Empfehlung von deiner Seite, wo du sagst?
Ja, auf jeden Fall. Einmal gibt es den Ralf Urban in Hamburg, ja, der macht das viel für sich, aber auch für viele andere Leute, hat echt eine sehr, sehr gut sortierte Auswahl. Und die Jungs von Weinhaus Germany, nennen die sich, sitzen in Ulm. Der Hadis macht das zusammen mit dem Anestis. Und der Anestis ist so der Guide eigentlich in Griechenland, kann man sagen. Und der ist eh schon Freund unserer Familie seit eh und je. Also der ist sogar mit meinem Dad als auch mit mir befreundet. Der ist so, sagen wir mal, genau zwischen uns. Und der ist ein richtiger Spürhund, ja, was da der neue Shit ist in Griechenland. Und die machen das super. Also da ist echt sehr gut sortiert. Fernab vom klassischen Mainstream, also Cabernet Sauvignon oder Sauvignon Blanc aus Griechenland. I don't know. Nicht mein Style. Braucht kein Mensch. Also braucht man nicht, meiner Meinung nach.
Und die haben, das kann ich bestätigen, auch extrem interessante, sehr authentische Weine. Und ich glaube, es ist ja ohnehin relativ schwer, die Weine zu exportieren aufgrund der teilweise auch alphabetischen Differenzen, die es da gibt. aber die sind da extrem hinter, richtig, richtig tolle Sachen auszugraben. Ja. Was muss man für einen guten griechischen Wein veranschlagen? Also viele gehen ja hin, jetzt wie bei Ungarn, Rumänien, bei so Subregionen oder Subländer, die nicht so in dieser Überpräsenz sind, wie eben die Italien und Frankreich, und glauben, dort Schnäppchen zu finden. Also ist Griechenland ein Schnäppchenland oder ist das?
Es geht, muss man fairerweise sagen, weil einfach die Produktionsmengen ultra klein sind, ja. Und das fängt oft, nicht immer, gibt auch manchmal einen günstigen Einstieg, fängt ab mittlerem Segment an, geht ganz schnell nach oben. Es ist aber immer noch sehr preiswert. Damit meine ich halt nicht billig, sondern, keine Ahnung, Preis-Leistung, ich hasse das Wort, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Das findet man schon, wenn man sagt, so, man holt von den richtigen Winzern was für 15 oder 20 Euro, wäre man woanders wahrscheinlich vielleicht doppelt. Müsste man doppelt so viel zahlen. Ja? Deswegen, einen günstigen Einstieg gibt es selten, ja? Wobei der ein oder andere Winzer trotzdem was hinkriegt, ja, vor allem für Gastronomen gibt es da echt, also Sachen, die kosten auch manchmal unter 10 Euro. Mhm. Wo ich sage, wow, da kann man, also wenn man schmecken kann, ja, viel, viel höher kalkulieren. Also ich hatte das Phänomen, dass bei mir im Restaurant die griechischen Weine, wenn ich die bei Mitte 30 hatte, nie gelaufen sind, und sobald die 40-Euro-Marke überstiegen haben, dann lief das auf einmal. Und ich hatte auf einmal eine hammermäßige Marge da drauf, weil ich habe immer wirklich mit bestem Wissen und Gewissen kalkuliert. Und irgendwie, was nichts kostet, ist nichts, war so ein bisschen die Mentalität. Und ja, hatte eine super Marge drauf. Also ich glaube schon, dass das funktioniert. Und es so vielfältig ist, dass es auf jeden Fall eine absolute Daseinsberechtigung auf jeder Weinkarte haben sollte.
Cool. Was gibt's?
Das alte Welt, ja.
Dem nichts von dir zu erwarten?
Von mir gibt es zu erwarten, dass wir auf jeden Fall eine Weinbar eröffnen werden.
Wow!
Ja, wieder back to the roots. Ja. Ehrlich gesagt, ich liebäugle schon super lange damit.
Ich weiß.
Und vor Corona, ja, ich habe es dir 10.000 Mal schon erzählt, ja. Und alle fragen mich auch noch, weil ich habe es ja auch platt getreten. Wir hatten schon Standort, da war alles klar, so, dann gab es so ein paar Probleme dazwischen, dann kam Corona und jetzt zieht sich das. Und ich muss sagen, in der Zeit ist es auch nicht weniger an Arbeit geworden an anderer Stelle, also bei meinem Dasein generell. Und es ist so ein bisschen nebenher gelaufen. Man hat immer ein paar Eisen im Feuer und dann einigt man sich manchmal mit dem Vermieter nicht, manchmal mit dem Eigentümer nicht und dann tropft das so vor sich her. Aber ich spüre das mehr denn je, dass das jetzt kommen muss. Ich möchte gerne auch, das Wein ist unkompliziert, halt auch erlebbar machen. Also die Weinbar wird einfach sein, eine Weinkneipe ohne Eintrittsbarrieren. Ja? Jeder kann da reinkommen und soll am besten nach Bier fragen und dann sagen wir, nee, hier gibt's aber Wein.
Schon so. Spruchreif, was, wo, wie oder...
Nee, erstmal, noch gar nichts. Hier die ganze Zeit am Kämpfen, aber wie gesagt, viele Fronten momentan, so an anderer Stelle, aber ich spüre, dass das kommen soll. Ich habe einfach Bock darauf auch. Ich habe auch viel Wein gesammelt, ja, wirklich. Also Sachen, die gerade up to date waren und habe die reifen lassen, weil ich auch mir gewünscht hätte, das in Weinbars zu finden. Also es wird irgendwie so einen Weinraum geben, wo dann halt auch wirklich Sachen für Hard-User drin sind, weißt du, wo man sagen kann, so, es gibt da mal ein bisschen Cabernet Franc von der Loire in Reif, was dann oft weggeatmet ist am Markt, weißt du? Und das habe ich mir geleistet, das wegzulegen und jetzt will ich darauf scharf schießen, auf die Leute damit.
Cool. Also wenn jemand zufällig ein mega interessantes Ecklokal irgendwo in Düsseldorf hat, sofort Toni kontaktieren und
schön. Genau. Und ich bin dann auch nicht alleine. Also ich habe ja hier den Janis, mein Neffe, muss man sagen, an der Stelle, der ist so aktuell mein Ziehsohn und der ist jetzt viel in der Gastronomie unterwegs und der wird auch derjenige sein, der mit mir das macht, so dass ich dann auch an anderer Stelle jetzt kein Einbußen habe oder so, dass ich das, was ich jetzt mache, auch nach wie vor weitermachen kann. Ne?
Cool.
Ja.
Freue mich da sehr drauf, also von dir zu hören. Wo gibt's dein Buch zu kaufen? Auf deiner Webpage, auf alle Fälle?
Oh ja, genau, da gibt's das. Und eigentlich überall, wo es Bücher gibt. Also, ohne es hypen zu wollen, aber dass das so angeschlagen ist, fand ich, war auch für mich crazy. Also, so ein Buch zu schreiben. Also, ich habe es auch selber geschrieben. Ja, zwar, natürlich hat meine Frau korrigiert, ein Homie hat auch geguckt, mal, ob der Flow stimmt und so, aber ich habe alles selber geschrieben. Das war natürlich ein Mammutprojekt und dass es jetzt so gut läuft, ich bin da ultra happy und ehrlich gesagt dankbar dafür, ja, dass es so ist. Also ich bin echt geflasht davon. Also überall, wo es Bücher gibt, ja.
Und was ich eben sehr erstaunlich dabei finde, nur in dem Sinne, dickes Ausrufezeichen, 18 Euro, oder?
Ja, klar.
Das war also es ist kein Buch für 60, 70, 80, wo man sagt, jetzt habe ich da irgendwie das Monument und dafür muss unbedingt Weihnachten sein. Nee, manchmal reicht einfach, das Wochenende zu feiern und dem anderen einfach ein Buch zu schenken.
Genau, da, das ist auch der absolute Hintergrund dessen gewesen, weil das ist auch ein Buch, weißt du, das könntest du auch an deinen Nicht-Weinfreunde verschenken, ohne weiteres, also wenn du drauf stehst, erstmal, ja, weil oft ist mir ja auch begegnet früher, dass sie gesagt haben, ach du mit deinem Wein, ach, ultra komplex und jetzt habe ich was in den Händen, wo ich sagen kann, ja, stimmt, aber hier ist ein Eingang dazu, hier, bitteschön. Und genau das war, also ich habe gesagt, unter 20 würde ich es haben, habe ich mit dem Verlag besprochen, weil ich, ich denke auch, wenn jemand neu startet, Bibeln gibt es genug und die sind auch oft Geld wert, ja, wirklich, also das macht total Sinn, aber ich möchte Zugang schaffen. Auch das Glas kostet unter 10 Euro. Ja. Ist mir auch wichtig gewesen.
Ja. Was ja auch relativ selten ist, also für gute Weingläser. Ja. Cool. Wir sind ziemlich an der Stunde dran. Ich versuche immer, diesen Stundenrahmen einzuhalten, dass die Leute, dass es eben überschaubar bleibt. Weil es lässt sich immer so leicht über lange Zeit dann irgendwann reden, aber dieses, was du ja eben auch praktizierst, kurze und knappe und eben auf den Punkt gebracht, finde ich total wichtig. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast heute.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Silvio.
Und nochmal vielleicht ganz konkret am Schluss, wo findet man dich? Also auf Instagram, Facebook und genau.
Am einfachsten auf Instagram asktoni.de.
Perfekt. Super. Ganz lieben Dank und dir alles Gute, Toni.
Das wünsche ich dir auch. Ich sag bis bald, ne? Hau rein.
Bis bald. Ciao.